Lesung.
Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute läuft das alles ein bisschen anders und ich habe mir einen ganz besonderen Gast heute eingeladen, und zwar den Henrik Stachnau. Hallo Henrik, stell dich doch einfach mal vor.
Ja, hallo. Ja, ich bin Henrik Stachnau. Ich bin Extremsportler im Bereich Schlitten- und Langstreckenrennen und habe so in den letzten 20 Jahren so einige Extremerlebnisse bei den härtesten Rennen der Welt durchgemacht und erlebt, erfahren. Und ich lebe mit einer Horde voller Hunden in der schwedischen Wildnis. Und auf der anderen Seite bin ich eigentlich ein Hamburger Jung, in Hamburg groß geworden und pendel seit langer Zeit schon hin und her zwischen Wildnis und Stadtleben. Bin 39 Jahre alt und meinen ersten Schlittenhund habe ich mit 9 Jahren bekommen durch meine Eltern. Und das ist schon eine gewisse lange Geschichte dahinter. Und ja, ich arbeite eben mit den Urschlittenhunden. Das sind die Alaska Malamuts und Grönlandhunde. Das sind auch die Rassen, die auch den Nordpol und den Südpol erobert haben bei den großen Expeditionen vor gut 100 Jahren. Und diese Rassen sind mir ans Herz gewachsen, schon in meiner Kindheit. Mein Ziel war immer, dass die nicht in Vergessenheit geraten. Und Stück für Stück habe ich die großen Rennen mit diesen Hunden bewältigt. Und ich war der Erste, der es geschafft hat, mit den Urschlittenhunden die größten Rennen der Welt zu durchfahren, zu bestehen. Und mein Ziel ist einfach, dass diese Rassen nicht in Vergessenheit geraten, dass Wolfserbe weiterlebt und back to the roots, ja, ein Stück Urerbe der Natur erhalten bleibt. Und dafür setze ich mich ein und habe auch eine gewisse Lebensphilosophie da entwickelt. Habe ein Buch geschrieben, Voice of Nature, ich und ich. Habe einen Kinofilm gemacht, Voice of Nature, über das Herz Schlitten und Rennen der Welt. Ja. Und ich arbeite mit Gruppen in der Wildnis, habe ein Camp in der schwedischen Wildnis, wo ich seit 12, 13 Jahren Veranstaltungen mache, wo die Menschen das miterleben können, 4 oder 7 Tage in die Wildnis mit mir und den Tieren zu gehen und zu gucken, was mit ihnen selbst dort passiert.
Wow, das war ganz schön viel, aber sehr spannend. Und wir wollten ja heute über dein Buch sprechen. Wir haben uns ja in Berlin auf der Buchmesse kennengelernt und da war ich schon total fasziniert und habe dich ja sofort gefragt, ob du in den Podcast kommst. Du hast ja sofort zugesagt, was mich sehr gefreut hat. Und vielleicht magst du jetzt noch ein bisschen erstmal über dein Buch erzählen und gerne auch über deinen Film.
Ja, also das war so ein Resümee, sagen wir mal, der letzten 20 Jahre meines Lebens oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Ja, das Yukon Quest, das ist das Herzschlittenrennen der Welt. Es geht über 1600 Kilometer durch die einsamsten Gegenden Kanadas und Alaskas. Von Whitehorse über Fairbanks nach Dawson City im kalten Winter, also Anfang Februar. 12,5 Tage, 1600 Kilometer. Und das Rennen hatte noch nie jemand mit Grönlandhunden und Alaska Malamuts bewältigt. Das Rennen gab 36 Jahre lang. Und als Kind habe ich da immer schon von geträumt, das irgendwann mit meinen eigenen Hunden zu machen. Ja, mit 35 war es dann soweit. Stand ich wirklich am Ziel, am Start des Yukon Quests und dann auch am Ziel. Und das Buch geht eigentlich darüber, so was ich letztendlich so durchlebt habe in 20, 25, 30 Jahren von der Kindheit bis zu diesem Rennen, was ich daraus für mich ziehen konnte, was ich da auch ins normale Leben übertragen kann. Und außerdem geht es auch viel auch über emotionale Führung, also eigentlich über das Lebendige im Menschen, was uns ja auch von den Menschen, von den Maschinen so weit unterscheidet. Und mich hat es auf jeden Fall sehr weit gebracht im Leben bis jetzt. Und ich denke mal, dass man den Fokus nicht verlieren sollte bei der ganzen Digitalisierung, dass das, was uns auch macht, das Lebendige ist. Und ja, als Oberthema ist eben emotionale Führung da sehr wichtig. Ja, und meine Voice of Nature Philosophie, die ich in meinem Leben so vertieft habe und gelebt habe und erfahren habe. Darüber schreibe ich eigentlich in meinem Buch von der Kindheit bis zum härtesten Schlittenrennen der Welt. Und dann vertiefe ich das ganze Thema emotionale Führung auch nochmal ein bisschen theoretisch.
Also ich stelle mir die Frage, was ist der Unterschied zwischen den Urschlittenhunden und Huskies? Also für mich war, bis ich dich getroffen habe, nur klar, okay, Hundeschlittenrennen ist immer mit Huskies und du machst es genau anders.
Ja, genau. Husky ist so der Überbegriff für alles und auch nichts. Aber es gibt letztendlich 4 reinrassige Schlittenhunderassen. Der bekannteste ist der Sibirien Husky. Das ist der mit den blauen Augen und der kommt aus Sibirien. Dann gibt es den Samoyeden, der ist ganz weiß. Und dann gibt es den Grönlandhund, der kommt von der Insel Grönland. Also auch heutzutage werden auf Grönland, im Grönländer Gebiet nur Schlittenhunde erlaubt. Also dürfen keine anderen Hunderassen eingeführt werden, um diese Hunde auch zu erhalten, so ursprünglich wie sie sind. Und das sind mit die ältesten Schlittenhunde, die es überhaupt, oder die ältesten Hunde, die es überhaupt gibt auf diesem Planeten, mehrere tausend Jahre alt. Und dann gibt es eben die Alaskan Malamutes. Das sind die Urschlittenhunde aus Alaska, vom Inuit-Stamm, den Malamuten. Und das sind eben auch so die wildesten Rassen. Also der Grönländer und der Malamut sind relativ ähnlich und dann doch wieder auch recht verschieden. Die einen kommen aus Grönland, die einen aus Alaska. Der Grönländer, der hat den Südpol erobert. Und der Alaskan Malamut, den Nordpoler. Das sind wirklich die Rassen, die eingesetzt wurden. Früher bei den großen Expeditionen wurden die eingesetzt. Und heutzutage bei den großen Rennen geht es natürlich um einiges. Und es wurde immer mehr dann Jagdhund reingekreuzt und Windhund, meistens in den Siberian Husky. Der Siberian Husky wurde mit Jagdhund und Windhund gekreuzt. Dadurch wurde er schneller und führiger, hat aber die Widerstandsfähigkeit verloren, dieses dicke Fell. Und ja, den Überlebenskünstler. Der Grönländer und der Malamut ist ein Überlebenskünstler eigentlich, gar nicht um eine Rennmaschine. Das kann man ein bisschen damit vergleichen, mit einem Geländewagen in der Formel 1 an den Start zu gehen. Und ja, erstmal wird man belächelt und wenn man dann trotzdem mithalten kann, ist das durchaus eine Sensation. Na, der Siberian Husky, eben der bekannteste, ist zwar auch ein reinrassiger Schlittenhund, ist aber einiges kleiner und leichter als der Alaskan Malamut oder der Grönlandhund und ist auch führiger, ist leichter zu führen. Vom Rudelleben ist es auch leichter zu durchschauen. Er ist ein bisschen mehr Schwarmfisch als der Grönländer oder der Malamut. Also sind eben die Malamuts und die Grönländer ja die wildesten, urigsten unter den vier Schlittenhunderassen. Und auch die größten und kräftigsten. Und auch die, die das dickste Fell haben, die größte Widerstandsfähigkeit haben. Und ja, aber bei den großen Rennen werden eben auch noch nicht mal Siberian Huskies mehr eingesetzt, sondern Alaskan Huskies. Das sind eben diese Mischlingshunde. Man kann das ganz leicht daran erkennen. Beim Yukon Quest, beim Start, war mein Gespann das Einzige, was keine Jacken getragen hat. Das heißt, bei den modernen Schlittenhunden wird die Technik eingesetzt, um die Hunde widerstandsfähig zu machen. Meine Hunde haben ihren Pelz immer dabei und können das Futter gefroren fressen, haben damit keine Probleme und sind dafür aber nicht so schnell, aber sehr widerstandsfähig. Und ja, den anderen Hunden geht es bei den Rennen auch gut, den Alaskan Huskies, weil die Jacken tragen und alles letztendlich darauf ausgerichtet ist, dass die Rennen auch gut durchstehen können, aber eben mit technischer Unterstützung. Und mein Ziel war immer, diese alten Rassen zu wahren und eben die große Leistung zu bringen mit möglichst wenig Support. Das heißt auch, dass die Tiere das eben möglichst eigenständig hinkriegen. Und ja, beim Yukon Quest war ich zwar nicht das schnellste Team, aber mein Team war das dickste im Ziel. Und das war für mich auch ein Ziel, was durchaus was wert ist. Das zeigt ja auch, dass die Hunde das gut durchgestanden haben, auch ohne Jacken. Auch wenn sie größtenteils das alles nur gefroren gefressen haben. Wie die Inuit sie auch versorgt haben, habe ich sie auch versorgt, also mit gefrorenem Fleisch und Fett. Sie können sehr gut Fett vertragen und Fett hat viel Kalorien und dementsprechend können sie auch bei hoher Kälte dadurch leistungsfähig bleiben und verlieren kein Gewicht. Na, wir hatten bei dem Rennen bis zu 53 Grad minus und das ist natürlich schon gewaltig. Und es ist natürlich schön, wenn die Tiere das einfach so ohne Jacken und großen Support hinkriegen.
Wahnsinn. Also ich habe ja die DVD mir gekauft und angeguckt und dachte so, okay, für mich sehen jetzt beide Hunderassen, mit denen du fährst, gleich aus. Also ich als Normalo, ja, der damit sich überhaupt nicht beschäftigt, sieht gar keinen Unterschied bei diesen beiden Hunderassen. Vielleicht magst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Also klar, sie sehen anders aus als Huskies, aber sie sahen für mich einfach nur aus wie ein Hund und gar nicht wie ein Urhund. Also damit die Leute vielleicht, die jetzt zuhören, einfach den Unterschied so ein bisschen verstehen.
Genau, also der Malamut, ich hatte jetzt zwei Malamuts im Team, der Rest waren Grönländer. Sind hinten gelaufen, das ist immer die Frage, ob man sie gesehen hat. Die Malamuts sind eben immer wolfsgrau, also sehen letztendlich auch ein bisschen aus wie der Siberian Husky von der Färbung her. Also einfarbig wolfsgrau mit Maske, können hell oder dunkel sein, sind aber eben einiges stärker als die Siberian Husky und haben niemals blaue Augen, ne? Und kommen eben auch aus einer anderen Gegend und vom Charakterlichen sind sie sehr anders. Der Grönlandhund ähnelt eben vom Charakter dem Malamut auch schon recht ähnlich, ist aber mehrfarbig. Das heißt, der kann alle möglichen Farben haben, hat aber eben, beide haben eben dieses dicke Fell, also der Grönländer und der Malamut, das sind auch von der Größe relativ ähnlich. Aber der Grönländer kann eben schwarz, weiß, grau, braun gefleckt sein. Also er hat schon viele Farben in sich drin. Und der Malamut ist immer auf jeden Fall vom Deckhaar einfarbig grau, hell oder dunkel. Also kann man die schon deutlich auseinanderhalten, aber die Malamuts waren meistens hinten. Deshalb ist immer die Frage, in welcher Perspektive man die gesehen hat. Deshalb ist es so, dass das ist eben so das Merkmal dieser beiden Rassen von der reinen Optik her.
Du hattest ja gerade schon erwähnt, was deine Urschlittenhunde essen. Hattest du das alles dabei? Also wie viel war es denn? Und man hat ja den Schlitten gesehen. Hattest du in diesem Beutel oder was das da vorne dran war, das ganze Futter? Oder hast du zwischendurch was bekommen für die Hunde?
Genau, das Rennen ist 1600 Kilometer lang und es gibt 9 Kontrollpunkte, wo du Ladung wieder Futter aufnehmen kannst. Das wird vorher ausgeflogen. Das müssen wir alles vorher verpacken. Und dann wird das vorher ausgeflogen. Da stehen dann so weiße, gefrorene Säcke an die Kontrollpunkten, die wir vorher zusammengepackt haben. Und daran dürfen wir uns bedienen. Das ist aber größtenteils Hundefutter. Menschen essen. Man kann da eben so ein paar extra Sachen reintun, aber man kommt da eben ran, wenn man den Checkpoint erreicht. Also die Checkpoints sind zwischen 70 und 330 Kilometer auseinander. Also ist schon ein bisschen Distanz dazwischen. Das heißt, man muss für jetzt maximal 330 Kilometer alles im Schlitten haben. Man darf eben auch nur die Ausrüstung aus diesen weißen Säcken sich daraus bedienen. Und sonst hat man eben alles im Schlitten. Das heißt, wenn es losgeht, hat man einen vollen Schlitten und wenn man wieder in den Kontrollpunkt kommt, wird dann natürlich deutlich leerer, weil das meiste ist eben Hundefutter, was wir mitschleppen. Es gibt eine Pflichtpause von 36 Stunden nach der Hälfte des Rennens. Da ist es so, dass wir auch sozusagen sogar in ein Hotel dürfen und vernünftig schlafen dürfen und auch die Pflege der Hunde abgeben dürfen. Da dürfen andere Menschen mit den Hunden arbeiten. Ansonsten dürfen nur wir die Hunde betreuen, also keine Hilfe von außen annehmen. Ja, außer Tierärzte, die einfach die Tiere tracken, aber die helfen uns nicht, die kontrollieren nur, ob die gesund sind, ob die noch dick sind, ob sie ja sogar gedopt sind oder also die müssen ins Röhrchen pinkeln und alles. Ja, aber deshalb ist es so, dass wir eben, es sind aber vielleicht eine Tonne Hundefutter, die ausgeflogen wird vorher ungefähr. Ist das, was wir nutzen dürfen während des Rennens. Aber wir dürfen zum Beispiel kein Handy mitnehmen, also keinen Kontakt zur Außenwelt für die fast 2 Wochen. Wenn irgendwie ein Handy gesichtet wird, werden wir disqualifiziert. Wir sind wirklich auf uns gestellt und in unserer eigenen Welt. Ne? Das ist eben sehr speziell bei dem Rennen. Und es geht eben bei dem Rennen eigentlich auch darum, dieses Erlebnis zu durchstehen. Ne? Es waren weitaus mehr Leute auf dem Mount Everest als Menschen, die das Yukon Quest besiegt haben. Es ist letztendlich so, dass wir auch uns untereinander helfen dürfen. Das ist das Einzige, was erlaubt ist. Also ich darf anderen Maschern helfen und die dürfen mir helfen. Aber ich darf sonst keine Hilfe von außen annehmen. Im Extremfall war das sogar so, dass wir eine Bergbesteigung mit 7 Gespann gemacht haben, weil das alleine unmöglich gewesen wäre vielleicht. Und so konnten wir gegenseitig uns unterstützen, um unsere Gespanne da einen sehr steilen Berg hoch zu befördern und auch wieder heil runterzukommen.
Jetzt frage ich mich natürlich, du darfst kein Handy mitnehmen, gar nichts, du bist auf dich allein gestellt. Was ist, wenn dir was passiert? Das kriegt ja gar keiner mit. Hattest du wenigstens so eine GPS-Überwachung?
Ja, also es ist so, dass wir einen Notsender am Schlitten haben. Wenn wir den ziehen, sind wir disqualifiziert. Aber der Großteil des Rennens hat gar kein Handynetz. Also es ist so, dass nur bedingt überhaupt irgendwelche Signale irgendwo ankommen. Und die längste Distanz zwischen 2 Straßen waren 500 Kilometer. Also 500 Kilometer, wo gar keine Autos, also wenn Schneemobile oder Helikopter, die dann irgendwann kommen könnten. So, aber auch ein Schneemobil braucht ewig lange für 500 Kilometer und Helikopter fliegt nur bei schönem Wetter. Also wir sind schon auf uns selbst gestellt. Wir unterschreiben vorher auch, dass die 24 Stunden ohne Lebenszeichen, dann fangen sie an, nach uns zu suchen. Und das alles auf eigene Gefahr. Wir müssen natürlich harte Qualifikationsrennen vorher vorweisen, um überhaupt am Start zugelassen zu werden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass nichts passiert, auch recht hoch ist. Aber es ist so, dass wir sonst schon auf uns gestellt sind. Klar, wir können natürlich einen anderen Mascher treffen. Teilweise sind es auch Schutzhütten, die dort zufällig stehen, die wir nutzen können, wenn wir rasten. Aber oft ist es so, dass wir eben auch wirklich bei 40, 50 Grad minus draußen Lager machen, weil wir eh nicht lange rasten. Ne? Wir schlafen maximal anderthalb, zwei Stunden am Stück meist. Dann wird einem eh wieder kalt. Also irgendwo im Schlafsack, entweder man legt den in eine Hütte, wenn man Glück hat, oder eben in so einem Überlebenssack mit Isomatte. Und dann muss man im Fall ein bisschen Sit-Ups und Liegestütze machen, dass man warm bleibt. Aber es ist eben schon eine Herausforderung. Ich sag mal, das ist eigentlich Lebenstraining, so ein Rennen. Ne? Es geht jetzt nur bedingt erstmal ums Gewinnen oder ums Siegen, sondern ums Erfahren und Durchkommen. Und das Erlebnis einfach zu durchleben im Schlechten wie im Guten. Ne? Das ist ja auch nicht nur schön, kann man schon ehrlich sagen. Man schläft 2 Stunden am Tag und das für 12 Tage. Weil diese eine 36-Stunden-Pflichtpause abgenommen, da kann man natürlich einmal normal schlafen. Aber das ist natürlich auch mental eine starke Belastung. Das heißt, sehr gutes mentales Training. Und man ist völlig den Hunden ausgeliefert. In Schneestürmen oder auch bei dünnem Eis können die Hunde eben alles viel besser wahrnehmen und bewerten als wir Hundeführer. Das heißt, wir begeben uns in deren Obhut hoffen, dass sie die richtigen Entscheidungen im Notfall für uns auch mittreffen.
Wie viele Hunde sind denn eigentlich für das Rennen zugelassen? Also gibt es da eine Vorschrift, wie viele du da dir vorspannen sollst oder nur so eine Anzahl?
Maximal 14. Maximal 14. Mhm. Starten darfst du gleich mit 9, aber das macht keiner. Das sind ja alles professionelle Rennfahrer, die das teilweise seit Generationen machen. Die starten eigentlich alle mit 14 und du musst mit 6 ins Ziel kommen. Also du gibst nur Hunde ab. Das heißt, an den Kontrollpunkten kannst du Hunde abgeben. Das sind eben auch Tierärzte, die kontrollieren und im Notfall auch die erzählen, dass du die Hunde abgibst. Aber man ist so, dass man letztendlich selbstständig das auch meist richtig entscheidet. Weil man kennt seine Hunde gut und wenn eine Leine nicht straff ist, also ein Hund nicht zieht, ist es so, dass man erstmal unnötig für den Hund das Futter mitschleppt und wenn der Hund noch müder wird, muss man ihn in den Schlitten mittransportieren. Das heißt, man hat extra Futter für den Hund dabei, er zieht nicht und im Notfall ist auch noch extra Gewicht. Also alleine dafür ist es schon sinnvoll, die Hunde auch abzugeben an den Kontrollpunkten. Und auch im Notfall lieber zu früh abzugeben als zu spät. Es wird aber dann auch die Entscheidung mit den Tierärzten auch abgesprochen. Und die können auch für uns das letztendlich entscheiden, also uns sich über uns hinwegsetzen. Aber dann werden die ausgeflogen mit Helikopter oder mit dem Flugzeug wieder in die Zivilisation zu meinem Händlerteam, also 10 Menschen, die mit mir auch rübergeflogen sind und die Hunde kennen und die versorgen sie dann. Ne, an manchen Stellen kommt man auch mit dem Auto ran, dann können die Helfer die direkt in Empfang nehmen. Und dann sind sie aber aus dem Rennen. Also die können nicht wieder zurück ins Rennen, die können nur raus. Ne? Und ich bin mit 14 gestartet und mit 10 Hunden ins Ziel gekommen. Und ja, man muss mit 6 ins Ziel kommen. Ne? Also 4 Hunde habe ich abgegeben, die waren jetzt nicht krank oder hatten irgendwas Schlimmes. Die sind nur, dass sie dann nach 2 Stunden, 4 Stunden, maximal vielleicht 8 Stunden Rast sagen, jo, ich könnte noch ein bisschen weiter schlafen. Ich habe jetzt keine Lust mehr oder kann sein, dass sie ein bisschen zu dünn werden oder irgend solche Sachen. Nehme ich ihn raus und fahre eben mit den anderen Hunden weiter. Aber der ist jetzt nicht dadurch geschädigt oder irgendwas, sondern der ist so, dass er wahrscheinlich nach 10 Stunden oder 12 Stunden ganz normal können sie wieder einspannen. Ne? Und ich habe das auch immer nach den Rennen. 2 Tage nach den Rennen sind alle, egal wie viele Hunde rausgegangen sind, alle wieder auf Tour. Also die haben keine bleibenden Schäden oder irgendwas. Es ist nur so, dass sie diesen Schedule dann nicht mehr weiterlaufen. Auf jeden Fall nicht so, dass sie mir weiterhelfen, fürs Gesamtziel erfolgreich mitzuarbeiten. Und deshalb ist es so, dass wir eben ganz normal die Hunde rausnehmen.
Ich erinnere mich übrigens an eine Szene gerade von deinem Film, wo der eine Hund, ich glaube, das war der das erste Mal das Rennen mitgemacht hat, der sich dann immer während des Rennens in den Schnee so, fast geworfen hat, so ein bisschen verspielt war. Da frage ich mich natürlich auch immer, also ich habe gehört, dass du immer Zeichen gegeben hast, aber woher wissen die Hunde, welches Zeichen heißt jetzt was?
Eigentlich geht alles durch die Stimme. Ne? Also ich rede ja mit den Hunden, so mein schöner Gesang, ne, wenn du den Film gehört hast, ist ja auch so, dass man da schon mal ein bisschen Grinsen kriegt auf den Lippen. Aber ich gebe positive Energie in das Team, aber es gibt auch klare Kommandos, rechts, links zum Beispiel. Also dass ich den Leithunden zurufe, wo es lang gehen soll und sie das dann nach Möglichkeiten umsetzen. Und es gibt auch Kommandos zum Loslaufen, aber es gibt zum Beispiel keine Peitsche oder keine Zügel oder irgendwas. Das alles wird durch die Stimme gemacht. Und Aber es ist eben auch, Kommunikation besteht eben auch nicht nur aus einer Sachbotschaft. Ne? Das spürt man auch, wenn man mit Tieren arbeitet, aber mit Menschen ist es letztendlich auch nichts anderes. Wir sind so, dass wir weiter komplexer kommunizieren, also auch durch Energieströme, durch Aura, Ausstrahlung, Körpersprache. Und das ist eben gerade auch bei Schlittenhunderennen ganz intensiv. Ja, ich sage immer, teilweise denke ich, oh, jetzt habe ich es überfordert, die Hunde, und vielleicht hätte ich länger rasten sollen oder irgendwas. Also das Kopfkino geht los. Und wenn ich selbst anfange, mental zu schwächeln, fangen die Hunde an, Quatsch zu machen. Ja, im übertragenen Sinne, wenn ich dann selbst einen halben Liter Kaffee trinke, laufen die Hunde auf einmal wieder. Ne? Also wenn ich selbst müde und schwach werde, überträgt sich diese Stimmung auf die Hunde. Und wenn ich selbst eine Stärke ausstrahle und Entschlossenheit und auch einen Spaß bei der Sache, deshalb auch immer dieser Singsang und diese lustige Stimme, um die Stimmung hochzuhalten, dann machen die Hunde auch mit Spaß weiter und sie haben natürlich so, dass sie das so von ihren Urahnen auch haben, dass sie einfach es lieben, durch die Nacht zu ziehen und durch die Nacht zu jagen und dabei Tiergerüchen zu folgen und die Wildnis zu spüren. Deshalb sind sie schon in ihrem Element, wenn sie da durch die Wildnis jagen. Ja.
Aber jetzt sag mal ganz ehrlich, wie hast du dich diese 14 Tage ernährt? Du hast ja diesen Beutel, diese weißen Säcke dabei. Da war ja bestimmt auch Verpflegung für dich dabei, Wechselsachen. Also wir Menschen, die sowas nicht machen, die brauchen natürlich täglich ihre Dusche, neue Klamotten, eine Zahnbürste, ordentliches Essen. Aber das hattest du ja alles so nicht, oder?
Ja, bedingt. Also es ist so, dass ich natürlich, in den Säcken war eben für mich auch gefrorenes Essen dabei. Man hat letztendlich aber nur einen Satz Klamotten, den man im Schlitten hat zum Auswechseln, wenn man irgendwie ins Eis einbricht. Ne? Also deshalb Klamotten hat man eigentlich nicht in den Depotsäcken, sondern nur einmal nach der Hälfte, wenn man die 36 Stunden Pflichtpause hat, da kann man sich neu umziehen. Ne? Sonst muss man eben sehen, dass man damit hantiert, mit dem, was man im Schlitten hat. Man kann eben teilweise auch, gibt es so Hütten, die angefahren werden, wo jeder rein darf. Also es sind Trapper, die da zum Beispiel an der Strecke wohnen und die sind so, dass sie einem manchmal auch eine warme Suppe bereiten oder irgendwas, aber das müssen sie für alle Mascher gleichmäßig machen. Also manchmal haben wir die Chance, dass wir sogar eine warme Mahlzeit bekommen, an den Kontrollpunkten auch teilweise, aber die sind natürlich recht weit auseinander. Das heißt, wenn keine Kontrollpunkte da sind, ist es so, dass wir gefrorenes Essen, wie die Hunde teilweise, also Schokolade, Nüsse, Trockenfleisch, Trockenobst, so Korniriegel ist natürlich, muss man sehen, dass man sich die Zähne nicht ausbeißt, aber man verliert natürlich auch ganz gut an Kalorien und ja, oder so Fertigessen, dass ich eben, weil ich habe einen großen Kocher dabei im Schlitten, das ist Pflichtausrüstung, den betreibe ich mit Spiritus, um eben, weil Wasser ist das Allerwichtigste, das ist natürlich das große Problem, die Hunde, die können Schnee fressen, ich aber nicht. Das heißt, ich brauche ungefähr 8 Liter Wasser am Tag. Das heißt, ich muss den Kocher starten, um für mich Schnee zu tauen im Notfall. Und dann wieder meine Thermoskanne aufzufüllen, dass ich an Wasser rankomme. Das ist das Allerwichtigste. Aber wenn ich heißes Wasser habe, dann habe ich auch so Fertigessen, wo ich einfach nur heißes Wasser rauche und ganz schnell das in mich reinschlinge, bevor es wieder gefriert. So ein bisschen Spezialnahrung ist da schon dabei, weil wir natürlich tierisch viel Kalorien verbrennen. Aber das habe ich im Quest, habe ich das auch ganz gut gemacht. Also waren ja 12,5 Tage. Also ich habe da auch ordentlich Gewicht verloren, aber ich bin ja auch schon viele andere Rennen gefahren. Zum Beispiel das Finnmarkslöw mit über 1100 Kilometer in 8,5 Tagen. Und da habe ich mich selbst doch ein bisschen vernachlässigt und habe ich 10 Kilo Gewicht verloren in 8,5 Tagen. Und da wusste ich eben, weil das war ja vor dem Quest, dass wenn ich das beim Quest mache, ich das wahrscheinlich nicht überstehen werde, weil der Kreislauf bricht natürlich irgendwann zusammen. Und deshalb habe ich beim Yukon Quest mich doch ein bisschen bewusster ernährt, dass ich nicht so viel Gewicht verliere.
Wahnsinn, das ist ja ein reines Überlebenstraining. Das kann nicht jeder machen. Du hattest mir im Vorfeld schon erzählt, dass man sich sehr gut vorbereiten muss, dass es nicht für jedermann was ist, dass es nicht nur was mit einem Mentaltraining zu tun hat, sondern auch mit Kondition, Ausdauer.
Genau, also wenn man das natürlich mit Ironmans und sowas vergleicht, ist es so, dass ein Ironman, du kannst nicht 3 Ironmans hintereinander machen oder Marathons. So, also der Körper hat natürlich ein Limit an Belastbarkeit, aber was wir machen, ist natürlich eine starke Belastung, aber nicht extrem stark, die wir eben letztlich über 1-2 Wochen durchhalten können. Weil es ist natürlich, also der mentale Teil ist extrem groß. Natürlich gehe ich auch joggen und mache meine Fitnessübungen, auch wenn ich nicht Schlitten fahre im Sommer. Aber ich werde natürlich das ganze Jahr auch durch die Hunde mittrainiert, weil ich sie immer bewege und dadurch mich auch selbst bewege. Aber man wundert sich, dass man immer wieder aufstehen kann und dann doch noch weitaus mehr Kraft in sich hat. Dass wenn man eben nicht voll in den roten Bereich geht. Ich sage immer, in den roten Bereich, bei so einem langen Rennen solltest du die Hunde höchstens am Ende bringen und dich selbst natürlich nach Möglichkeiten auch nicht so oft, weil man dann langsamer regeneriert, weil man völlig am Limit ist. Das heißt auch, dass wir uns möglichst versuchen, langsam zu bewegen, dass wir nicht schwitzen. Weil wenn wir schwitzen, haben wir die Feuchtigkeit in den Klamotten und wir haben nur einen Wechselsatz Klamotten dabei. Und das bei bis zu 50 Grad minus ist natürlich nicht ungefährlich. Also man ist immer so, dass man versucht, effizient zu sein, auch in den Bewegungen. Aber klar, wenn man den ganzen Tag auf dem Schlitten steht und die Füße bewegt und teilweise muss man natürlich auch, wenn es bergauf geht, oder muss man rennen und fängt an zu schwitzen wie Teufel. Immer den Energiepool und das alles im Blick haben. Also ja, und Panik ist der größte Feind. Panik und Angst. Ich meine, auch im sonstigen Leben ist Angst, was uns auch teilweise krank macht und nicht unbedingt weiterhilft. Aber im krassen Fall ist natürlich Panik, so dass wir nicht mehr funktionieren und Fehler machen. Und in der Wildnis kann das natürlich umso bedeutendere negative Folgen haben. Also das Selbstmanagement ist für die körperliche Kraft und die Ausdauer, die Kondition extrem wichtig. Aber ich sagte ja schon, das Mentale ist das, was dann das Ganze letztendlich leitet und über Erfolg und Misserfolg entscheidet.
Wie hast du dich denn auf die Newcon Quest vorbereitet? Also die meisten Leute, wirklich der Großteil, die meckern ja im Winter schon rum bei minus 3 Grad. Bei dir sind es minus 50 Grad. Dann hast du die Einsamkeit und bist teilweise ja wirklich über Tage auf dich allein gestellt. Wie hast du dich da vorbereitet, um all das in diesen 12 Tagen zu überstehen, zu meistern?
Genau. Also eigentlich habe ich mich 20, 25 Jahre vorbereitet, wenn ich ehrlich bin. Ich bin mit 13 mein erstes Schlittenhundrennen gefahren. In der Erwachsenenklasse mein erstes 300 Kilometer mit 19. Dann habe ich 5 Winter in einer 14 Quadratmeter Hütte in Schweden gehaust, 2 bis 5 Monate am Stück, ohne Isolierung, mit 4 Zentimeter dicken Wänden. Wenn draußen Wind weht, dann haben drin die Kerzen mitgeflackert. Also ich habe letztlich mich erstmal auf ein Level gebracht, ne, als Hamburg City Boy, um mit Norwegern oder Alaskanern mithalten zu können, musste schon ein bisschen was tun. Also erstmal natürlich körperlich, aber auch mental ganz viel. Also deshalb habe ich mich Stück für Stück vorbereitet. Ich bin 20 Rennen überall von 300 Kilometer gefahren, bestimmt in den 15, 20 Jahren davor. Und zusätzlich muss man eher die Qualifikationsrennen bewältigen, um überhaupt zugelassen zu werden. Also 300 Kilometer, 400 Kilometer, 500, 600, 1100. Also alle Rennen, die großen Rennen Europas erstmal durchgearbeitet, teilweise mehrfach. Und dann war ich eben so weit, dass ich gesagt habe, ja, ich habe als Kind von dem Rennen geträumt. Ich meinte eben, dass ich jetzt die Hunde und mich so weit hätte, dass es vielleicht klappen könnte. Jetzt oder nie, ne? Auch man wird ja auch nicht jünger und frischer dann, wenn man das schon so lange macht. Mit 35 habe ich gesagt, ja, entweder du machst es jetzt oder du traust dich vielleicht nie. Und auch die ganze Logistik natürlich, 14 Hunde dann darüber zu fliegen und zusätzlich das Business in Schweden noch laufen zu haben und dann Menschen noch rüber zu fliegen, also 26 Einzelflüge, um die Hunde und Menschen rüber zu fliegen, plus Ausrüstung, Equipment. Also das war natürlich auch ein logistisches Werk auf jeden Fall, was da mitspielte. Aber ja, ich sag mal, zwei Jahre vor dem Rennstart habe ich den Entschluss gefasst zu starten und dann bin ich in die volle krasse Detailplanung gegangen. Ne? Man braucht da drüben ja dann auch einen Hundehänger, einen Truck, Leute, auf die du dich verlassen kannst, wenn du da noch nie warst. Also das ist natürlich komplex. Also es hat natürlich dann irgendwann auch so ein bisschen Glück, braucht man natürlich auch. Aber wenn man sich dumm anstellt, wird das auf jeden Fall nichts, auch von der ganzen Logistik.
Wie groß war denn dein Team?
Genau, also ich bin mit, wir waren 4 Menschen vor Ort, also die rübergeflogen sind, und 14 Hunde. Aber du kannst nur pro Hund 3 oder maximal 4 Hunde, pro Mensch kannst du maximal 3 oder 4 Hunde im Flieger transportieren. Also mehr Plätze für Hunde gibt es in einem Flugzeug nicht. Das heißt, du musst alle Hundeplätze im Flugzeug vorher reservieren, buchen, ein Jahr vorher nach Möglichkeiten. Und ich bin über Stockholm nach Island geflogen, Seattle, Fairbanks. Also ich konnte dann immer an die Hunde ran zwischenzeitlich. Aber ja, da muss natürlich auch das alles passen, dass wir da jeden Hund auch rüberkriegen und jeden Mensch. Und genau, dann die ganzen Regeln, die man einhalten muss. Also ich bin natürlich ganz froh, dass ich das nicht jetzt noch ein paar Jahre später versucht habe. Also das Rennen ist dann durch Corona auch ja zugrunde gegangen, sage ich mal, weil das über mehrere Länder hergeht. Und die Logistik dann darüber zu fliegen, wäre natürlich noch komplizierter geworden. Also ich habe es noch gerade rechtzeitig gemacht. Aber es gab auch so schon genug Bürokratie, die ich bearbeiten musste und wo ich mit klarkommen musste und dann auch keine Fehler machen durfte.
Mhm. Hört sich wahnsinnig spannend an. Man sieht das ja auch so ein bisschen in deinem Film, die Vorbereitung, und ich fand das sehr faszinierend, wie du dann zwischendurch beim Rennen gesagt hast, so, ich kann jetzt nur ganz kurz filmen, es ist so kalt, ich muss die Handschuhe ausziehen. Da dachte ich auch so, minus 50 Grad, Gott, das könnte ich nicht.
Ja, also ich meine, es ist natürlich nicht durchgehend minus 50 Grad, aber es ist, das Problem ist, wie willst du eine Kamera betätigen? Das geht nur ohne Handschuhe. Und da waren auch, das sind auch keine Fake-Aufnahmen, sonst sagen ja immer so, wenn sie dann ihre Dokus als Radfahrer und jetzt, oh, jetzt habe ich gerade gelitten, jetzt bin ich müde, jetzt bin ich hingefallen. Aber sie haben die Kamera da vorher hingestellt und sich selbst gefilmt, oder sie haben da jemanden gehabt, der sie filmt. Also deshalb die Aufnahmen in dem Film, die aus der Frontale gemacht sind, auf die Hunde, sind alle aus meiner Hand gemacht. Aber ja, bei der Kälte hast du eben immer nur kurze Sequenzen und ich kann natürlich dann auch eher die guten Zeiten filmen, als wenn die richtig harten Momente, da kann ich natürlich nicht die Kamera rausholen. Also deshalb war das natürlich jetzt nicht so ohne. Und du musst immer sehen, dass du natürlich auch noch die Hand wieder in den Handschuh kriegen musst und dann Möglichkeit auch wieder aufgetaut kriegst. Also so, dass du dann irgendwann sagst, ja, jetzt nehme ich die Kamera doch wieder schnell weg, sonst kriege ich die Hand natürlich nicht wieder warm. Also das ist natürlich jetzt nicht so ohne, aber sonst hätte ich natürlich gar keine Aufnahmen machen können, weil da waren keine anderen Menschen, die hätten mich filmen können. Dann zu großen Teil nur an den Kontrollpunkten oder irgendwo mal eine Straße war, die wir passiert haben, aber das war natürlich nicht so oft. Ne? Mhm. Also ja, deshalb ist der Film wirklich von mir viel auch gefilmt und ja, ohne Fake, sondern for real. Ne? Und ja, selbst die Aufnahme vom Wolf in der Luft. Das ist wirklich der Wolf, der auch hinter mir hergerannt ist. Ich meine, der hat mir nichts getan. Ich habe ihn nur selbst noch nie mal gesehen, aber die haben ihn mit einer Drohne filmen können. Aber ja, deshalb ist das Reality-Film. Das ist natürlich irgendwie auch ganz schön. Und er ist ja auch ganz gut angekommen. Wir hatten ja vor Corona, lief der noch in den deutschen Kinos, 2019. Und als er so richtig schön warm gelaufen war, kam Corona und hat das dann alles beendet. Aber ich denke mal, auch wenn man sonst mit Hunden noch gar nichts am Hut hat, ist es natürlich schon interessant, sich sowas mal anzugucken. Und ja, ist ein Lifestyle, ist ein Naturerlebnis und jeder kann da für sich, glaube ich, auch so ein bisschen was rausziehen.
Ja, auf jeden Fall. Und also das, was du gefilmt hast, das sah wirklich sehr echt aus. Respekt. Also man hat gesehen, du leidest, also leiden in dem Sinne, es ist kalt, so meine ich das ja. Man hat es dir angesehen und dann dachte ich so, ach Hilfe, ich mecker rum bei minus 5 Grad, wenn ich das Handy zücke und du machst das bei den Temperaturen. Also wirklich, meinen höchsten Respekt. Ich habe gesehen, dass deine Hunde sehr glücklich aussehen. Das finde ich total schön. Und trainierst du mit den Hunden jeden Tag oder ist es nur jeden Tag vor einem Schlittenhunderennen?
Wir werden das ganze Jahr trainiert. Ne? Erstens natürlich, um sie selbst auf dem Leistungsniveau zu halten, werden sie auch im Sommer trainiert. Und zwar nachts, wenn es kälter ist. Also immer in der Zugarbeit. Also nur durch Gassi gehen kann man die jetzt nicht auslasten. Jetzt nicht unbedingt jeden Tag. Auch gerade, wenn wir lange Distanzen machen. Rast ist auch wichtig fürs Training. Ne? Also Pausen gehören dazu. Aber durchgehend, ihr ganzes Leben lang, auch im Sommer, werden sie trainiert. Ist natürlich, also fürs Rennen ist es notwendig, aber auch, um die ausgeglichen zu halten. Ne, dass sie eben einmal Gas geben können, alles rausdrücken und danach sind sie auch recht ausgeglichen und können auch mal chillen. Genau. Und das, ja, die sind auch alle bei mir geboren. Also der Großteil ist wirklich bei mir geboren. Über Generationen gezüchtet. Und die bleiben da auch das Leben lang bei mir. Ne? Entweder mit 12 Wochen gebe ich die Welpen ab und verkaufe sie ja, wo ich sehr wenig Hunde verkaufe, aber ne, ich züchte immer, wenn ich welche brauche, und manchmal sind es dann vielleicht ein, zwei zu viel, die ich auch abgeben kann an andere Leute, die auch Rennen fahren oder auf jeden Fall lange Touren mit denen machen. Und ja, wenn die mit 12 Wochen nicht weggehen, dann bleiben sie ihr Leben lang, ja, bis ins hohe Alter. Also wir haben auch 10-12-jährige Hunde, die noch laufen. Ich mache ja meine Veranstaltung in Schweden in der Wildnis. Und die Touren laufen sie lange. Selbst die Rennen können sie teilweise noch bis 9 oder 10 Jahre laufen. Aber überhalb von 10 geht die Kurve dann ziemlich schnell runter. Ja, die werden so 11 bis 13 Jahre alt. Ja, manche auch 16, aber ja, ist ein normales Leben für so einen Hund. Und in ihrem Leben haben sie dann teilweise eben die ganze Welt umrundet mit dem Schlitten, ne? Oder in der Zugarbeit, also dass sie einmal um die Welt gelaufen sind. So. Das ist so eine Leistung, die ein guter Schlittenhund schon schafft in seinem Leben. Auch ohne dabei verschlissen zu werden oder irgendwas, weil es natürlich eine langsame Bewegung ist. Die galoppieren ja nicht, sondern die traben in der Regel. Das heißt, das ist schoner für den Körper, als wenn man nur sprintet. Und ja, und zusätzlich natürlich auch, dass man eben das entsprechend dosiert. Im Notfall auch mal, wenn sich doch mal ein Hund vertritt, dann auch vernünftig Pausen einlegt. Und ja, man kann sie auch massieren und so weiter und so fort. Also da ist schon natürlich Dog Care sehr entscheidend bei der ganzen Sache. Und sie sind eben auch so, dass ja nicht alle Hunde, die Rennen laufen, sondern bei meinen Touren, ne? Ich habe ja mein Camp in Schweden in der Wildnis und da machen die Veranstaltung mit Menschen. Und da sind wir so, dass wir nicht jeden Tag 100 Kilometer laufen, sondern so, dass es den Menschen und den Tieren Spaß macht. Und es geht darum, eben die Menschen in ja gewisse Extremsituationen auch zu bringen, aber in die Selbstkonfrontation auch ein bisschen zu drängen und zu gucken, was passiert mit euch eigentlich, wenn ihr mal in eine andere Welt eintaucht. Ich sage mal, eine Zeitreise in eine andere Welt. Alles, was wir hier machen, hätte auch vor ein paar hundert Jahren stattfinden können. Also ein bisschen das, was ich auch in dem Leben in der Box, die 5 Winter, für mich erlebt habe, habe ich in das Voice of Nature Konzept mit eingepackt. Und ja, ob man es glaubt oder nicht, kommt es aber sehr gut an, ne? Weil schöne Erfahrungen sind selten nur schön, sondern ja, Negatives und Positives liegt ganz dicht beieinander. Das heißt, auch Überwindung kann schön sein und teilweise auch mal müde zu sein, kaputt zu sein, sogar mal zu leiden, kann ein schönes Gefühl sein. Auf der anderen Seite wunderschöne Naturmomente, Momente mit Tieren, mit Lebendigen, mit Menschen, ja, flackerndes Feuer, also wirklich eine Zeitreise zu machen in eine andere Welt für 4 oder 7 Tage, das ist eben das, was wir machen, auch wirklich mal ohne Strom, nur mit Feuer und Kerzen ja, und der Wildnis und Schnee und gefrorenem klarzukommen. Natürlich machen wir dann auch gemütliche Abende am Feuer und es wird Essen für uns bereitet, am offenen Feuer Lachs gegrillt und Elch und ja, das ist schon ein umfassendes, schönes Erlebnis, wo auch die älteren Hunde und alle dann eben auch mitwirken und den Menschen die Möglichkeit geben, so eine Erfahrung mal zu machen. Ne? Also voiceofnature.org ist die Webseite. Da könnt ihr auch mal raufgucken oder einfach mal Hendrik Stachnau googeln. Dann erfahrt ihr im Internet recht viel über mich. Könnt auch mal bei Instagram oder Facebook dann was finden, aber einfach bei Google mal Hendrik Stachnau eingeben oder voiceofnature.org. Dann findet man alles auch über unsere Veranstaltung. Zusätzlich mache ich eben ja auch Führungskräfte-Trainings, Vorträge, Seminare. Mein Fachgebiet ist eben der Hochleistungsbereich, Hochleistungsteams und emotionale Führung. Also ich gehe auch in Unternehmen mit meinem Vortrag und schönen Bildern und Filmmaterial, die Leute mal ein bisschen ja in diese Welt mit zu entführen und zu gucken, was sie da rausziehen können für den Alltag. Weil ich sage immer, jeder hat sein eigenes Rennen und jeder lebt sein eigenes Leben und hat sein eigenes Rennen, was nicht genauso aussieht wie bei mir mit Schneesturm. Aber es gibt auch in der Großstadt viele Schneestürme im übertragenen Sinne. Und man geht letztendlich immer gleich an die Problembewältigung ran. Und emotionale Führung, Selbstmanagement des Innenlebens und auch das Management von anderen Menschen, auch gerade deren Emotionen, ist in allen Lebensbereichen sehr wichtig, nicht nur bei Schlittenhunderennen.
Also ich könnte mich jetzt auch bei dir anmelden?
Du kannst dich auch bei mir anmelden, ja. Einfach mal eine E-Mail schreiben. Und ja, also es kann jeder mit uns auf Tour gehen, wenn er Bock hat, mal was ein bisschen anderes zu erleben.
Ja.
Bock auf Abenteuer. Und dann mal gucken, was bei ihm passiert und einfach mal auf sich wirken lassen und Spaß haben. Ne?
Das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich melde mich da mal an. Ich weiß jetzt nicht, ob du so viel Freude dann mit mir hast, aber das werden wir dann sehen.
Das werden wir rausfinden, ja.
Genau. Also ich hätte jetzt noch eine spannende Frage für dich, weil es mich sehr interessiert, wie dein Umfeld, deine Familie darauf reagiert hat, dass du dieses Yukon Quest, dieses härteste Schlittenhunderennen mitgemacht hast, wo du denen davon erzählt hast. Wie haben die reagiert?
Ja, sag mal, alle meine Familie und Verwandten, Freunde, die kennen mich ja gar nicht anders. Ne? Ich mache ja diese Rennen, seit ich ein Kind bin. Und ich sage denen immer nur, Autofahren ist viel gefährlicher. Ne? Wenn du auf der Landstraße unterwegs bist, hast du gerade mal 50% der Macht in deiner Hand. Ne? Wenn von vorne ein Auto kommt, kurz rüber geht, bist du hin und hast noch nicht mal irgendwie selbst ein Verschulden. Und das ist natürlich anders, wenn du in der Wildnis bist, gerade mit Tieren und alleine auf dich gestellt bist, musst du erstmal Fehler machen, dass was passiert. Oder eben die Signale um dich rum falsch deuten. Das heißt, du bist viel mehr in der Eigenverantwortung, als zum Beispiel auf der Autobahn. Und das finde ich ist erstmal, wenn man eine gute Beziehung zu sich selbst hat und auch Erfahrung in dem hat, was man macht, ist dadurch natürlich so, dass man eigentlich mehr Sicherheit hat. Und die Welt ist natürlich dann auch trotzdem noch etwas langsamer, als zum Beispiel im Auto. Also das ist immer so, was ich als Vergleich mache. Aber klar, meine Eltern früher haben schon teilweise ein bisschen Angst und Wasser geschwitzt bei den ersten Rennen oder sonst eben auch meine Familie ab und an vielleicht mal, aber ja, meine Kinder oder Frau, die sind so, dass sie das alles doch mit einem gewissen Lächeln schon auch betrachten. Erstens können sie mich jetzt da eh nicht ändern und zweitens habe ich ja bewiesen, dass ich das irgendwie ganz gut kann. Also da immer wieder auch ganz gut rauskomme und wenn man irgendwas gut kann und Erfahrung drin hat, dann ist es so, dass wir in uns drin natürlich ganz viel abspeichern, auch fast alles intuitiv machen und dadurch natürlich auch Sicherheit bekommen, die einen auch schützt. Also in etwas zu gehen, wo man keine Ahnung von hat und meint, man ist der große Held, also und sich überschätzt, das ist gefährlich. Also deshalb die Selbstreflexion ist da eben extrem bedeutend, gerade in der Wildnis, weil es eben keinen doppelten Boden gibt. Das Eis ist dünn im übertragenen Sinne. Das heißt, du wirst, solltest dich erstmal mit dir selbst beschäftigen, bevor du an die Startlinie gehst. Aber das solltest du in jedem Hochleistungsbereich, selbst wenn du in eine Top-Verhandlung gehst oder in ein Fußballspiel. Oder im Notfall ein Date, also ist egal. Also wenn du irgendwo gut sein willst und mit deinen Stärken glänzen möchtest, solltest du dich erstmal mit dir selbst beschäftigen und wissen, was du kannst, was du nicht kannst und wo du vielleicht lieber andere die Sachen machen lässt oder die Finger von lässt. Und was du dann aber gut kannst, vielleicht auch, weil du es jahrelang, jahrzehntelang fanatisch trainiert hast, dann hast du da auch ein Selbstbewusstsein für. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du die Sachen dann auch grandios meisterst, ist natürlich auch recht hoch, wenn du wirklich weißt, was du tust und was du kannst.
Planst du denn jetzt schon das nächste Hundeschlittenrennen?
Ja, muss ich schon zugeben. Ja, man kommt nicht wieder los. Ne? Es ist schon natürlich auch eine Droge. Also eine körpereigene Droge. Ich denke mal, es gibt schlimmere Drogen. Ne? Also so, man ist natürlich nach diesem Adrenalin oder ich sage mal Überlebensmode. Ne? Also nach 48 Stunden im Rennen begibt man sich in den Überlebensmodus. Das habe ich so für mich so entdeckt, weil du erstmal gegen ankämpfst, gegen wenig Schlaf und dein Körper will eigentlich nicht in diesem Bereich, wo eben alles durchoptimiert wird, ne, an Energie. Auf der anderen Seite ist es so, dass du natürlich viel intensiver lebst und wahrnimmst, im extrem emotionalen Cocktail bist, natürlich auch gewissermaßen auch abgehärtet bist mit dir selbst. Aber wenn du da wieder rausgehst aus so einem Rennen, ist es so, du fühlst dich eigentlich fast wie neu geboren. Ne? Wenn du dich einfach nur mal wieder auf so eine Matratze legen darfst und schlafen darfst für 8 Stunden, was Schöneres kann man sich nicht mehr vorstellen. Also deshalb ist es schon so, dass das schon einfach auch schöne Momente sind, wobei Leid auch ein Teil davon ist.
Gibt es noch ein härteres Rennen?
Ach ja, genau. Ich sollte, was meine nächsten Pläne sind. Ein härteres Rennen gibt es nicht auf diesem Planeten als das Yukon Quest, das härteste Rennen der Welt. weil es eben erstens 1600 Kilometer sind und zur kältesten Zeit des Jahres mit am wenigsten Support. Aber es gibt ähnliche Rennen wie das Eide de Rot und auch das Finnmarkslöbet oder das Femundslöbet. Auch Teile von, also Femundlöbet und Finnmarkslöbet sind die Rennen, die großen Rennen in Norwegen, die auf einem ähnlichen Niveau sind. Also du hast die gleichen Stürme, bis zu 140 km/h Stürme, also teilweise sogar, vielleicht sogar stärkere Stürme, weil wir eben sehr viel über der Baumgrenze in den großen Rennen unterwegs sind und das Wetter ist unberechenbar. Also es sind ähnliche Situationen. Also deshalb, die Rennen sind auf einem ähnlichen Level und ich bin ja nach dem Quest auch weiter Rennen gefahren. Also bin ja auch gerade letztes Jahr wieder Weltmeister geworden auf 300 Kilometer. Bin 650 Kilometer Rennen letztes Jahr gefahren. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das alles klappt, aber dieses Jahr plane ich wahrscheinlich das Finnmarkslöbet über 1200 Kilometer zu fahren. Ja, oben in Alta startet das, am Nordkap fast, und das geht bis Russland und zurück im März. Ja, das ist da oben, ja, 800 Kilometer nördlich vom Polarkreis, das nördlichste Schlittenrennen der Welt. Ja, durch die baumlosen Gegenden Nordnorwegens, ja, mit extremen Wetterwechseln, Stürmen, also sehr starke Herausforderung. Und wenn alles klappt, plane ich dort am Start zu stehen. Das Rennen bin ich 2017 gefahren. Da waren es 1100 Kilometer und es wurde jetzt nochmal um 100 Kilometer verlängert auf 1200. Also die Strecke ein bisschen umgestellt. Ja, und seit dieser Umstellung hat es noch kein rheinrassiges Team geschafft, auch kein Siberian Husky Team, dieses Rennen zu bewältigen. Und deshalb fühle ich mich ein bisschen gekitzelt, zu beweisen, dass wir es vielleicht doch schaffen können. Und 2017 war ich eben das erste Grönländer- oder Malamu-Team, was dieses Rennen bewältigt hat. Aber ja, danach kam die Umstellung und seitdem hat es auch kein Siberian Husky Team mehr geschafft, die in der Regel eben ein bisschen schneller sind als wir. Und deshalb gucken wir mal, ob wir vielleicht da auch wieder an den Start gehen und eine coole Erfahrung machen können und die alten urigen Rassen präsentieren, back to the roots, bisschen Detox und vielleicht auch das Ziel sehen. Ne? Aber man muss immer auf die Reise gehen und im Hier und Jetzt sein, das ist ganz wichtig. Ne? Wenn du versuchst, das gesamte Rennen am ersten Tag zu überblicken, drehst du durch. Also ich denke immer nur von Checkpoint zu Checkpoint, von Tag zu Tag, im Notfall von Stunde zu Stunde, ne? Um im Hier und Jetzt das Maximum geben zu können und voll mich zu konzentrieren und dann Stück für Stück mich vorzuarbeiten. Ne? Also das ist wie in jeder anderen Aufgabe auch, wenn du hast das Ziel vor Augen, aber wenn du durchgehend nur an den langen Weg denkst, hältst du nicht durch. Das heißt, du musst es in Tagesetappen oder Stundenetappen oder einzelne Meetings einteilen, um das Große und Ganze zu erreichen.
Mhm. Erstmal herzlichen Glückwunsch und ich drücke ganz fest die Daumen, dass das nächstes Jahr klappt. Das ist ja fantastisch. Das ist ja wieder eine ganz neue Herausforderung. Wann war eigentlich für dich klar, dass du ein Buch darüber schreibst?
Ja, also als ich im Yukon Quest war, habe ich ja meine Erfahrung gemacht. Nach dem Rennen fing ich dann an, das Ganze so zu reflektieren und es sackte alles ab. Und ich habe eben drüber nachgedacht, was kann ich eigentlich aus dieser ganzen Sache ziehen, aus den letzten 20 Jahren, aus diesem Rennen? Was für Nutzen kann ich für mich selbst daraus ziehen? Und dann kamen eben ganz viele Erlebnisse, teilweise schon aus der Kindheit, die mich geprägt haben, die doch entscheidend waren für meinen weiteren Werdegang und eben auch für den Erfolg Yukon Quest. Und diese ganzen Geschichten habe ich eben für mich aufgeschrieben und dann aber auch auf den Alltag übertragen und auch aufs normale Leben. Und so ein bisschen vielleicht auch philosophisch bin ich da rangegangen und habe es kritisch auch mit unserer Gesellschaft wiederum reflektiert, was man daraus ziehen könnte. Und ich denke mal, es ist durchaus auch ganz witzig zu lesen. Ist ein bisschen natürlich mit einem Galgenhumor auch dabei, weil die Situationen manchmal auch ein bisschen brenzlig waren. Und ohne Humor kommt man, glaube ich, auch nicht durchs Leben. Aber auf der anderen Seite eben auch, denke ich mal, kann ich den Menschen einen Nutzen geben, gerade in dem Bereich Selbstreflexion, emotionale Führung, weil ich eben schon meine Diplomarbeit vor fast 15 Jahren über emotionale Führung geschrieben habe und gemerkt habe, dass ich eigentlich seit 15 Jahren nach dem Konzept lebe, und eigentlich gelebte Erfahrung für diese Bereiche gesammelt habe. Aber nur weil ich mich getraut habe, meiner inneren Stimme zu lauschen und ihr auch zu folgen. Und dass ich irgendwie auch gedacht habe, vielleicht kannst du durch so ein Buch auch anderen Menschen Mut geben, einfach mal seinem eigenen Voice of Nature, seiner eigenen Stimme zu folgen. Auf jeden Fall ihr mal erstmal zuzuhören und sie zu suchen und dann zu gucken, ob man vielleicht auch vielleicht Spaß dabei hat, wenn man sich traut, diesen Weg nachzugehen. Ne? Ich sage immer, du kannst dein Leben deinen Ängsten ausrichten oder deinen Träumen. Aber ein Mittelweg ist teilweise auch gar nicht so einfach. Ne? Und ich versuche mich immer wieder dazu zu überzeugen, mein Leben nach meinen Wünschen und Träumen auszurichten und nach meinem Lächeln im Gesicht, als nach meinen Albträumen, die ich natürlich auch mal habe, den Ängsten, den Bedrohungen oder auch unseren gesellschaftlichen Zwängen, die uns doch auch von außen aufgelegt werden. Ja, und das sind auch meine Veranstaltungen, sind darauf ausgerichtet, das Lächeln auf den Lippen nicht zu verlieren. Und auch das Buch geht eigentlich darum, trau dich zu lächeln, trau dich im Hier und Jetzt zu leben. Heute, du weißt nicht, was morgen ist, aber trau dich, deinen Träumen zu folgen. Und ja, bekämpfe deine Ängste, ist vielleicht nicht ganz richtig, aber lächel über deine Ängste und nehme sie teilweise nicht ganz so ernst, sondern fokussiere dich auf deine Wünsche und Träume.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ja, das war so der Gedanke, der immer wieder aufkam. Und habe gesagt, ach, schreib doch mal was runter. Und vielleicht gefällt es anderen, vielleicht kann es andere inspirieren. Und man kann es eben einfach auf andere Leben übertragen, glaube ich. Und ich sage ja, jeder hat sein eigenes Rennen. Und es gibt nicht nur Schlittenhunderennen, es sind ganz viele Rennen. Aber man kann es natürlich daran ganz gut verdeutlichen, verbildlichen mit schönen Bildern und Filmmaterial. Aber dadurch kann man Leute aufwecken, das Ganze in ihrem Leben zu suchen und auch zu finden.
Genau, ich kann jedem nur dein Buch und auch deine DVD empfehlen. Muss man auf jeden Fall mal geguckt haben. Ich finde es spannend, ich gucke sie mir auch wieder an. Wir können das nicht, aber Respekt.
Ja, das freut mich doch. Also deshalb einfach mal voiceofnature.org oder voiceofnature googeln oder Hendrik Stachnau googeln. Da findet ihr alles und das könnt ihr auch im Internet beziehen. Wird euch zugeschickt und ja, vielleicht könnt ihr ein bisschen auch mal lachen. Bisschen Spaß haben und gucken, was ihr da für euch so rausziehen könnt.
Genau. Ja, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Das hat mich sehr gefreut. Danke, dass du zugesagt hast. Wir haben uns ja schon wirklich sehr nett auf der Buchmesse unterhalten. Du hast mir ja da schon ganz, ganz viel erzählt und da war ich schon hin und weg und dachte so, Wahnsinn, wie kann ein Mensch so viel machen? Also ja, ich bin noch geflasht, es tut mir leid, aber ich finde es großartig, was du machst. Und ja, vielleicht kommst du ja irgendwann mal wieder, würde mich auf jeden Fall freuen. Vielleicht erzählst du dann, was alles so noch passiert ist seit unserem letzten Gespräch heute. Und ja, vielen Dank, dass du mein Gast warst.
Ja, das freut mich. Vielen, vielen Dank. Und ja, das freut mich. Vielleicht sehen wir uns dann mal wieder und können wir mal wieder ein bisschen plaudern. Und ja, mal gucken, wo das Leben hinläuft. Ne? Man kann sich immer überraschen lassen. Man sieht sich immer zweimal im Leben.
Genau so ist es. Also, vielen Dank.
Ja, danke schön.
Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.